Ihr habt es schon gehört, mehrfach, das Thema ist, Gott braucht dich nicht. Oder so heisst wenigstens der Buchtitel, der mir vor ein paar Jahren begegnet ist, ja, da hier mitgebracht. Es geht aber eigentlich nicht um das Buch, aber mich hat einfach sehr beeindruckt, der Titel, oder fasziniert auch, was ist mit dem gemeint? Ja, ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, aber ja, wie gesagt, mich hat es fasziniert, auf die einen Seite positiv, aber auch ein bisschen gemischte Gefühle, die bei mir aufgekommen sind. Und wie gesagt, ich habe es jetzt noch ein bisschen vorsichtiger formuliert. Ich habe gesagt, Gott braucht dich nicht in Klammern, wie es der Werner ja auch schon gesagt hat. Also, es ist eben ein bisschen beides. Auf die einen Seite braucht es uns nicht und auf die andere Seite eben schon. Wenn ich mit dem genau meine, dann werdet ihr jetzt im Verlauf der Predigt noch erfahren. Mir ist eine Geschichte aufs Herz gekommen für die Predigt, und zwar ist das eine Geschichte von der Esther. Ist wahrscheinlich sehr bekannt, aber habt ihr gewusst, dass in dieser Geschichte, in dem Buch von der Bibel, dass das ein ganz außergewöhnliches Buch ist? Weil es steht in der Bibel, aber es kommt kein einziges Mal Gott drin vor. Es steht nie, und Gott tat, und Gott sprach. Oder so. Nicht einmal. Gott kommt nicht vor. Also, er kommt nicht ausdrücklich vor. Er kommt natürlich sehr wohl vor. Weil wenn man das Buch liest, dann merkt man, dass überall Gott im Hintergrund steht. Und dass an jeder Stelle eigentlich Gott vorkommt. Und wenn man sich dann so ein bisschen Gedanken macht, dann merkt man, aha, der, der das Buch geschrieben hat, der hat das wahrscheinlich extra gemacht. Damit man eben merkt, auch dann, wenn man das Gefühl hat, Gott ist gar nicht da. Auch dann, wenn es nicht ausdrücklich klar ist, dass er da ist. Auch dann ist er da. Auch dann wirkt er. Das Buch Esther ist schon ziemlich alt. Es ist eben ist Altes Testament, ziemlich vom Schluss vom Alten Testament, aus der Zeit, wo Israel noch im Exil war. Gerade um die gleiche Zeit wie Esra, Anfang vom Buch Esra, dann sind die ersten Juden, die sind schon wieder zurückgegangen auf Israel. Ein Teil war immer noch in Persien. Und wichtig ist noch zum Wissen in dieser Zeit, oder? Israel selber hat zum Persischen Reich dazugehört. Das war in dieser Zeit kein einziges Land gewesen. Und trotzdem, obwohl die Geschichte so alt ist, eben Persien, das ist mehr als 2000 Jahre her, wo das passiert ist, ist sie immer noch top modern. Es kommen da ganz viele Themen vor, die ganz aktuell sind. Nützt das schon da? Persien ist ja der Iran heute. Also Iran und Israel kennen wir auch, oder, das Thema. Da jetzt, in dieser Geschichte ist jetzt Persien nicht in dem Sinne der Gegner der Juden, sondern es sind einzelne Leute. Aber das Thema, dass eben Israel angegriffen wird oder unter Druck kommt von politisch oder von seiner Umwelt, da kennen wir ja sehr gut auch. Aber auch andere Themen, wie zum Beispiel die Rolle der Frau, spielt eine wichtige Rolle in dem Buch. Was habe ich noch aufgeschrieben? Jetzt weiss ich nicht einmal mehr, wo ich bin, weil ich so frei erzählt habe. Genau. Die Rolle der Frau, wie gesagt, genau, Israel im Konflikt und eben auch, dass Gott manchmal eher ein bisschen im Hintergrund steht. Das kenne ich von meinem eigenen Leben sehr gut, dass ich manchmal das Gefühl habe, Gott ist gar nicht, oder ja, schon da, eben, aber mehr im Hintergrund von meinem Leben. Und darum glaube ich, die Geschichte hat uns wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Ja, wir wollen eintauchen. Wie gesagt, es ist da im Iran, spielt die Geschichte gar nicht. Jerusalem kommt auch nicht vor, Israel alles nicht. Es spielt ausschließlich in Susa. Da ist eben, wie gesagt, da ist ja der heutige Iran. Ist hier noch nicht gewesen, aber ist jetzt so eingezeichnet auf dieser Karte. Da hinten ist der Irak und Israel werden irgendwo da hinten am Mittelmeer. Einfach, dass ihr so plus minus wisst, wo wir sind, ist letztlich nicht so entscheidend, aber ist manchmal noch interessant. In dieser Stadt Susa hat ein König gelebt. Die Bibel nennt ihn Ahasveros, die Griechen haben ihm gesagt Xerxes und richtig hat er nochmal anders geheißen. Ich kann es aber nicht aussprechen, darum müsst ihr jetzt mit dem leben. Persisch, genau, hat einen persischen Namen gehabt. Der König, wo noch König geworden ist, zuerst hatte er so eine Konsolidierungsphase, wo er sein Reich ein bisschen aufgerichtet hat. Und dann hat er ein riesen Fest gefeiert. Etwa ein halbes Jahr. Er hat alle Fürsten zusammengerufen und hat eben hier in Susa ein riesen Fest gefeiert, wo ein halbes Jahr gegangen ist. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber so wird es beschrieben. Und am Schluss von dem halben Jahr hat dann auch noch die Leute von der Stadt dürfen mitfeiern, hat es dort auch noch ein Festmahl gegeben. Und dann heisst es in der Bibel, dass, wo er schon ein bisschen angetrunken war, also die Bibel sagt, wo sein Herz fröhlich war vom Wein, sie tut da ein bisschen blumigere Sprache verwenden, dann hat er gefunden, es ist eine gute Idee jetzt, um noch meine Frau zu rufen. Jetzt habe ich meinen Reichtum schon vorgeführt, jetzt habe ich meine Macht schon gezeigt und jetzt hole ich noch die Königin und tue die noch meinen auch schon ein bisschen angetrunkenen Fürsten vorführen. Und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, war die Königin von dem nicht so begeistert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht so angenehm ist, vor einer Gruppe angetrunkener Männer so vorgeführt zu werden. Und die hat gesagt, mache ich nicht, ich komme nicht. Da hat der König natürlich in eine blöde Situation gebracht. Dann wieder umgekehrt. Er hat ja genau seine Macht zeigen und jetzt tut seine eigene Frau nicht auf ihn lassen. Ja, er hat dann beschlossen, um die absetzen. Die muss weg, das geht nicht. Also, weil es geht ja um Macht. Ah ja, genau, habe ich noch vergessen. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, damit ihr euch auch noch ein bisschen vorstellen könnt. Also so ist er dargestellt, aber da ist eben aus dieser Zeit ziemlich sicher der König Xerxes, wo da, oder eben Ahasveros, der da dargestellt ist. Ja, die Königin ist abgesetzt worden, Königin Vashti. Ein bisschen später hat er dann gemerkt, so ganz ohne Königin, das ist auch nicht gut. Und er hat dann im ganzen Reich, und das Persische Reich ist in dieser Zeit von Indien bis auf Ägypten und Griechenland gegangen. Also ein riesiges Weltreich. Und hat im ganzen Reich Jungfrauen, die schönsten Jungfrauen, zusammensammeln lassen und hat die auf Susa bringen lassen. Und ja, das ist dann passiert. Und die mussten sich dann dort, müssen, in dem Harem, wo sie waren, ein Jahr lang vorbereiten. Und dann sind sie eine Nacht beim König gewesen. Und nachher sind sie in Harem, in einem anderen Harem von der Nebenfrau gsi und vielleicht, wenn er sich dann noch an sie erinnert hat, hat er sie dann nochmal gerufen. Also auch da nicht so eine schöne Existenz. Und ja, genau die Idee war, dass er dann, wenn er eine findet, die ihm besonders gefällt, dass er die dann als Königin nimmt. Und eine von diesen Frauen war eben die Esther, die ja, Titelheldin quasi oder einfach die Namensgeberin vom Buch ist. Und die Esther war Jüdin, eben, die Juden waren im Exil. Ihre Eltern sind beide gestorben, sie ist von einem Pflegvater, der auch mit ihr verwandt war, aber wo sie dann adoptiert hat, aufgezogen worden von Mordechai. Und sie, wie gesagt, ist als junge Frau auch in den Harem gekommen, hat sich auch ein Jahr lang vorbereitet, was für sie sehr gut war, ist, dass der Aufseher von dem Frauenhaus, der war ihr wohlgesonnen. Es steht, sie hat Gunst und Gnade bei ihm gefunden. Also offenbar hat sie zu dem eine gute Beziehung gehabt und das hat ihr sicher geholfen, kann ich mir vorstellen. Schließlich ist sie zum König gekommen und sie hat auch Gunst beim König gefunden und er hat sie zu seiner neuen Königin gemacht. Und dann ist noch etwas anderes parallel passiert, mehr auf der politischen Ebene. Da ist ein Fürst als Oberster von den Fürsten eingesetzt worden vom König, der Haman. Und der Haman, der war ein bisschen ein stolzer Mann gewesen. Der König hat dann auch einen Erlass gemacht, dass überall, wo der Haman durchläuft, dort müssen sich die Leute vor ihm verbeugen. Das können wir uns heute auch nicht mehr ganz vorstellen. Aber da war das wahrscheinlich gar nicht einmal so außergewöhnlich gewesen. Und das war dann auch so gewesen, oder? Überall, wo er durchgelaufen ist, haben sich die Leute verbeugt. Vorhin. Nur an einem Ort haben sich nicht alle verbeugt, nämlich im Tor vom Palast. Dort hat nämlich der Mordechai geschafft, der, wie gesagt, der Pflegvater von der Esther, und der hat sich nicht vor dem Haman verbeugt. Und es steht nicht ganz ausdrücklich, wieso dass er das nicht gemacht hat. Das sagt uns die Bibel nicht. Weil rein vom Gesetz ja nachgeschaut, oder? Vor fremden Göttern darf man sich als Jude nicht verbeugen. Aber vor Menschen ist es grundsätzlich möglich. Also die Leute haben sich zum Beispiel auch vor dem König von Israel verbeugt. Vielleicht, weil der auch Vertreter von Gott in gewisser Linie ist. Aber es ist nicht ganz klar, wieso dass er das gemacht hat. Also respektive, wieso dass er es nicht gemacht hat. Aber was klar ist, ist, dass Gott mit dem etwas bewirken wollte. Alles, was der Mordechai gesagt hat, ist eben, dass er es nicht gemacht hat, weil er jüdisch ist. Das ist dann schliesslich am Haman erzählt worden, dass da einer ist, der sich nie vor ihm verbeugt. Der hat dann das auch gesehen, natürlich, hat darauf geachtet. Und der ist so hässig geworden, dass es ihm nicht gelangt hat, um nur den Mordechai zu bestrafen, sondern, und eben genau darum, weil er auch gewusst hat, dass er ein Jude ist, hat er beschlossen, dass das ganze Volk muss ausgerottet werden. Und er ist zum König gegangen und hat zum König gesagt, schau, König Ahasveros, da gibt es ein Volk in deinem Reich, das lebt abgesondert von den anderen. Das hält sich nicht an deine Gesetze. Und soweit, ein Stück weit stimmt ja da, oder? Das Volk Israel ist ein bisschen, oder die Juden in dieser Zeit, die sind ein bisschen abgesondert gewesen. Und der Mordechai hat sich ja auch nicht an den Erlass gehalten. Aber es ist natürlich schön so vertraut, dass es noch ein bisschen extremer wirkt. Und was er natürlich auch noch gemacht hat, ist, er hat dem König ganz viel Geld versprochen. Also quasi, wenn du das machst, dann schaue ich, dass wir alles Geld von diesen Juden noch einsacken können. Und ja, da zahle ich dann dir in deine königliche Kasse rein. Der König hat nicht sich weiter Gedanken gemacht. Wahrscheinlich hat er sich darauf verlassen, dass der Haman ihn schon gut beratet. Und hat den Befehl rausgegeben, dass er einen Tag alle Juden im ganzen Reich, und eben Israel gehört da auch dazu, in dieser Zeit, also auch die schon zurückgegangen sind, dass die alle umgebracht werden. Und dass man ihren Besitz darf ihnen klauen quasi. Und der Erlass ist dann rausgegangen. Und natürlich hat auch der Mordechai von dem gehört. Das da hat offenbar nichts mitbekommen. Es hat ja auch, also ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, auf jeden Fall hat im Palast niemand gewusst, dass das der Jüdin ist. Da hat sie verschwiegen. Hat ihr den Mordechai geraten, dass sie das nicht sagen soll. Also der König hat nicht gewusst, dass die Königin selber auch von dem betroffen ist. Wie gesagt, der Mordechai hat damit überkommen. Er ist natürlich mit dieser Botschaft zu der Esther gegangen. Er hat sich in Sack und Asche gehüllt. Und so hat er aber nicht im Palast rein dürfen. Darum hat er am Tor draussen stehen bleiben. Und die Esther hat ihm dann einen Boten geschickt. Und da wollen wir jetzt nachlesen, die ja, wie die miteinander dort geschwätzt haben. Esther 4, ihr könnt es ja in der Bibel aufschlagen oder sonst habe ich es auch auf der Folie drauf. Esther 4, ab Vers 7. Und Mordechai berichtete ihm alles, also ihm, das ist der Bote, was ihm begegnet war. Auch die genaue Summe Silber, die Haman versprochen hatte, in den Schatzkammern des Königs abzuwiegen, als Entgelt für die Vertilgung der Juden. Und er gab ihm die Abschrift des schriftlichen Befehls, der zu ihrer Vertilgung in Susa erlassen worden war, damit er ihn Esther zeige und ihr berichte und sie auffordere, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Da ging Hattach hinein und berichtete Esther die Worte Mordechais. Da sprach Esther zu Hattach und befahl ihm, Mordechai zu sagen: Alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte.
Als nun Esthers Worte dem Mordechai mitgeteilt wurden, da ließ Mordechai der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Mordechai antworten: So geh hin, versammle alle Juden, die in Susa anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es ihm geboten hatte.
Also ihr merkt, wir sind da an einem der Höhepunkte von dem Buch. Die Spannung ist hoch, es geht um alles. Das Leben vom ganzen Volk steht auf dem Spiel. Und ich merke, dass es mir manchmal schon auch ein bisschen so geht wie der Esther. Vielleicht, ja, bei mir steht meistens nicht ganz so viel auf dem Spiel, das muss ich sagen. Aber dass ich manchmal schon den Eindruck habe, ich wüsste eigentlich ganz genau, was Gott von mir will. Und dann kommen mir ganz viele Sachen in den Sinn, wieso das da nicht geht. Und es sind nicht nur einfach Ausreden, oft. Sondern ich meine, Esther hat gute Gründe, wieso dass sie das nicht machen kann. Also, es könnte sein, dass sie sterben muss. Und es könnte sein, dass es ja sowieso nichts bringt. Wer weiß denn, ob sich der König auf das einlässt? Später hören wir dann noch im Buch, dass ein königliches Gesetz eh nicht aufgelöst werden kann, sondern das, was ausgesprochen ist, das gilt einfach. Also schon 2 ganz gewichtige Gründe, wieso dass es sowieso nichts bringt eigentlich. Oder sogar der Esther könnte schaden. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die ganz typischen Gedanken, die eben ich auch oft habe, wie zum Beispiel, ja, es ist auch nicht fair, dass ich das machen muss. Das könnte ja jemand anders machen. Oder ja, auch Angst, um sich zu blamieren. Vielleicht bei der Esther eher Angst, um auch ihren Lebensstandard zu verlieren. Und nicht zuletzt natürlich auch der Zweifel an ihrer eigenen Beziehung zum König. Schon seit 30 Tagen hat er sie nicht mehr gerufen. Also das ist ja schon einschneidend, oder? Und ich merke, ja, das ist nicht etwas Fremdes. Das ist etwas, was ich eigentlich auch kenne. Aber der Mordechai, der hat nicht locker gelassen, oder? Sie hat mir zuerst gesagt, nein, das geht nicht. Und er hat aber nochmal ihre Botschaft geschickt. Und da wollen wir nochmal lesen. Nämlich der Vers 14. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ist die Antwort von Mordechai auf die Zweifel von der Esther. Oder eben nicht nur Zweifel, auch auf die guten Gründe, die sie ja hat. Und was absolut spannend ist, ist, wie fest dass der Mordechai überzeugt ist. Eben, Gott braucht dich nicht. Der Mordechai ist sich sicher, dass es gar nicht darauf ankommt, ob jetzt Esther da macht, was Gott will oder nicht. Gott ist nicht auf sie angewiesen, oder? Wie gesagt, es steht nie Gott. Aber die andere Seite, die da erwähnt ist, hinter der steht natürlich Gott. Es ist Gott, der die Hilfe bringt. Und es kommt eben effektiv nicht darauf an. Der Mordechai ist sich 100% sicher, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt. Und da ist, glaube ich, die grosse Botschaft vom ganzen Buch Esther. Gott hat alle Fäden fest in der Hand. Und es passiert nichts, ohne dass er es im Griff hat. Oder ja, sein Plan kommt immer zum Ziel. Und Irgendwie dürfen wir eine Rolle spielen in dem, aber es hängt nicht von uns ab, ob Gottes Plan zum Ziel kommt. Er ist nicht auf uns angewiesen und in dem Sinn braucht er uns eben wirklich nicht, weil er kein bisschen auf uns angewiesen ist. Das ist ein Stück weit beruhigend. Das heisst, dass alle Sachen, die in der Welt passieren, uns nicht verunsichern müssen. All die Kriege, all die Not, auch Krankheit, oder? Wir haben von der Madeleine gehört, die uns manchmal sehr persönlich auch trifft. Das sind alles Sachen, die Gott irgendwo in der Hand hat. Nichts ist außerhalb von seinem Plan. Und es wirkt auch beruhigend, oder? Wenn ich einen konkreten Auftrag habe, dass ich eben nicht schauen muss, dass es dann auch richtig rauskommt. Ich muss nur das machen, was Gott mir sagt. Dass es richtig rauskommt, das liegt in seiner Hand. Ich muss auch keine Angst haben, eigentlich, dass ich versäge. Weil selbst wenn ich versäge, Gottes Plan kommt trotzdem zum Ziel. Und das ist ja irgendwie auch schon sehr beruhigend, finde ich. Und entlastend auch. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich ja etwas machen will, dass ich ja mitwirken will, dass ich auch ein Stück weit gebraucht werden will. Ich weiß nicht, vielleicht geht euch das auch so. Ich will doch irgendwo auch ein bisschen wichtig sein. Und das ist ja ein Stück weit auch das Schöne an dieser Geschichte, weil Gott macht es ja nicht einfach selber. Er könnte ja, oder? Er könnte ja zum Beispiel den Haman mit einem Blitz erschlagen, bevor er überhaupt zum König geht. Das hätte er ja können, aber hat er nicht gemacht. Sondern er hätte Mordechai und Esther wollen brauchen. Und da sehen wir auch ganz viele Orte in der Bibel. Oder der Werner hat es vorher auch mit dem Prinzip von Saat und Ernte aufgezeigt. Es ist nicht, dass Gott es nicht anders könnte machen, sondern er will uns brauchen, er will uns einsetzen. Und in dem Sinn, eben darum habe ich es nicht in Klammern gesetzt, weil in dem Sinn braucht uns Gott sehr wohl. Ich habe mir auch einen Vers zu Saat und Ernte aufgeschrieben. So wie der Werner, nämlich in Matthäus 9, 37 und 38 heißt es, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Gott will uns brauchen. Er will uns als Arbeiter für sein Reich brauchen. Er will uns Aufgaben geben. Ich habe für das mal ein mega schönes Bild gehört, nämlich dass so wie Gott uns braucht, dass das ein bisschen so ist, wie mit einer Mutter mit ihrem Kind. Ich habe vorher noch mit meiner Mami manchmal einen Zopf backen. Ich mag mich noch gut erinnern, das war noch vor denen, bevor alle Leute so Küchenmaschinen hatten. Oder ich weiß nicht, vielleicht, wir hatten auf jeden Fall noch keine. Und dann hat die Mami einmal alle trockenen Zutaten quasi so auf den Haufen, auf den Tisch tun. Hat in der Mitte so ein Loch gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht die Hausfrauen unter euch kennen das wahrscheinlich noch. Und dann hat man die Flüssigkeiten quasi oben rein geleert, in so einen Bienentrichter, und so hat man dann geknetet. Und da durfte ich einmal mitmachen. Und natürlich hat meine Mami immer geschaut, oder, dass es dann genug Flüssigkeit hat, oder hat noch mal ein bisschen Mehl dazugegeben. Meine Mami hat auch geschaut, dass dann der Ofen vorgeheizt ist, dass der Zopf genug lange aufgehen konnte. Vielleicht hat sie mir mal gesagt, gehst du noch den Ofen einstellen und tust so und so viel Grad einstellen. Aber alle Fäden sind bei ihr zusammengelaufen. Aber dann, wo der Zopf fertig auf dem Tisch gestanden ist, wenn mich dann jemand gefragt hat, wer hat den Zopf backen, dann hätte ich gesagt, ja, ich natürlich. Und ich glaube, so ist es eben auch mit Gott, oder? Gott macht mit uns etwas und es ist ein ganz grosser Segen. Weil am Schluss dürfen wir sagen, ja, wer hat das gemacht? Ja, ich habe es gemacht. Und gell, wir lachen über das Kind, das das sagt. Aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, ja, es hat ja schon Recht auf eine Art. Es stimmt ja schon, es hat ja schon den Zopf gemacht. Nicht allein, aber es hat ihn gemacht. Und ich glaube, das Gleiche ist eben genau auch so, wie Gott mit uns wird. Uns wird brauchen, er will uns beschenken letztlich mit dem, dass er uns braucht. Jetzt ist aber noch ein Teil von dem Vers, über den haben wir noch nicht geredet. Über die andere Seite, wo die Befreiung kommt und über, ja nein, über den letzten Teil habe ich jetzt auch ausgelassen, aber ja, genau, dass Esther ja Königin geworden ist, dass man an dem sieht, wie Gott führt. Das ist ja ganz außergewöhnlich. Also eben, aus dem ganzen riesigen persischen Reich hat man so viele Frauen geholt und genau Esther ist Königin geworden, nicht irgendeine andere. Genau, da einfach, lest das Buch selber, wir haben zu wenig Zeit, um alles anzuschauen. Es hat so viel mehr noch drin. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, das, was vielleicht auch ein bisschen uns stösst oder uns ein bisschen unangenehm ist, ist das, was in der Mitte steht, oder? Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen, wenn du es nicht machst. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Also, ich merke, wir tragen zwar keine Verantwortung für das Resultat, weil Gott kommt zum Ziel, aber wir tragen die Verantwortung für uns selber. Natürlich ist das eine ganz außergewöhnliche Situation. Esther ist Königin, die trägt natürlich eine höhere Verantwortung. Nicht nur für sich selber, sondern sie hat ja eine spezielle Rolle. Aber ich glaube, wenn wir uns weigern, zum da machen, was Gott will, dann hat das halt auch Konsequenzen für uns selber. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da auch bewusst sind. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Kind mit der Mutter und dem Zopf. Wenn jetzt das Kind den Zopf nicht will machen oder nicht will helfen beim Zopf machen, dann das Erste ist klar, oder? Es fehlt dem Freude am Schluss, um zu sagen, hey, den Zopf habe ich gemacht oder wenigstens mitgemacht. Da ist logisch, dass das fehlt. Das Zweite, was fehlt, ist, es lernt nichts. Also im Mindesten lernt es nicht, um einen Zopf zu machen, aber bei so einem Zopf machen, tust du ja auch Motorik brauchen, alles Mögliche, und da fehlt alles, da geht alles verloren. Und das Dritte und eigentlich Schlimmste, wenn sich das Kind regelmäßig immer wieder weigert, jetzt nicht, ich sage jetzt, dann geht es nicht mehr nur um den Zopf, sondern generell im Leben, um das zu machen, was die Eltern ihm sagen, dann hat es natürlich grosse Konsequenzen, auch für Beziehung. Vielleicht nicht die Liebe von der Mutter zum Kind, aber doch, Beziehung wird beeinflusst. Und ich glaube, das ist bei uns eben auch so. Es ist nicht so, wenn wir uns weigern, um das zu machen, was Gott von uns will, dann ist es nicht so, dass Gott uns weniger liebt oder dass er uns da vorhalten oder so. Aber Beziehung wird eigentlich von unserer Seite aus trübt und es wird uns selber dann zum Schaden. Aber das soll uns eigentlich Mut machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das soll uns Mut machen. Weil etwas ist schon klar, oder, in dieser Geschichte. Esther hat genau gewusst, dass da Gott ist, der zu ihr redet. Und das ist mir schon noch wichtig, um jetzt zu betonen. Es ist da nicht, sie ist da nicht am Zweifeln gewesen, ist da wirklich Gottes Wille? Sondern das ist da relativ klar. Und das ist für unser Leben schon wichtig. Wir müssen nicht krampfhaft probieren, herauszufinden, was das Gott von uns will. Gott kann sehr klar reden und Gott redet auch klar, wenn er etwas von uns will. Nicht in jeder Situation. Manchmal sind wir auch auf unsere eigene Weisheit ein Stück weit angewiesen und Gott lässt uns selber machen. Aber es geht darum, wenn Gott uns sagt, mach das, dass wir dann auch mutig sind und das machen. Eben im Vertrauen darauf, dass er ja sowieso selber alles in der Hand hat. Jetzt haben wir ja vorher euch als Älteste eingesetzt, Jürgen, Heinz, Reto. Jetzt, wo alle hocken, sehe ich natürlich auch nicht mehr, geht man wie am Moritz. Ah, der Markus ist da und der Albrecht ist auch hier. Ah, dort hinten, genau. Ich habe das mega, also mega eindrücklich gefunden und auch schön, wie ihr da auch geknüllt sind, wie für euch gebettet worden ist und wie einfach ganz klar rausgekommen ist. Wir sind auf Gott angewiesen. Ihr seid auch auf Gott angewiesen. Gut, ich mache vorwärts, aber das würde ich jetzt gleich noch sagen. Ich habe es wirklich eindrücklich gefunden. Und genau, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, aber ich finde ihn wieder. Ich glaube, die Geschichte von der Esther hat auch für euch eine ganz wichtige Bedeutung. Weil ihr trägt Verantwortung, oder? Ihr seid in eine außergewöhnliche Rolle eingesetzt worden heute Morgen. Die einen haben sie vorher schon ausgeführt, oder ihr habt sie alle schon mal ausgeführt. Ihr seid euch dem bewusst, da bin ich sicher. Aber ihr und auch wir als Gemeinde sind darauf angewiesen, dass ihr auf Gottes Führung baut, dass ihr euch auf ihn verlönt und dass ihr, wenn er klar zu euch redet, auch da macht, wo er euch sagt. Und ich vertraue darauf, dass ihr das macht. Und wir alle vertrauen darauf, dass ihr das macht. Und auch das soll, ich will euch Mut zusprechen, dass ihr mutig seid. Und dass ihr auch wisst, eben, ihr seid da geknündelt, weil ganz klar ist, ihr müsst die Gemeinde letztlich nicht selber verantworten, sondern Gott führt die Gemeinde. Und das andere gilt aber auch für uns alle anderen. Über das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber wisst ihr noch, wenn wir ganz am Schluss von dem Kapitel 4 noch gelesen haben? Dort ist etwas gestanden, was die Juden in der Stadt gemacht haben. Sie haben nämlich gefastet. Und das ist etwas, wo wir als Gemeinde auch aufgefordert sind. Ich tue jetzt zum Fasten noch das Bett dazufügen, das steht da nicht ausdrücklich, aber gehört sicher auch dazu. Und wir als Gemeinde sind, das ist unsere Verantwortung, dass wir für die Gemeinde, für unsere Ältesten einstehen, hinter ihnen stehen, für sie beten und unsere Verantwortung auch wahrnehmen. Genau. Ja, Gott braucht uns nicht, aber er will uns trotzdem brauchen. Und ich glaube eben, er will uns dort brauchen, wo wir sind. So wie das da ist ja schon Königin gewesen. Und genau dort, natürlich hat er sie auch dort hingeführt. Aber jetzt, da wo wir jetzt sind, will Gott uns brauchen. Wir müssen nicht zuerst noch irgendeine Entwicklung durchmachen. Und da will ich euch und auch mir selber Mut machen, dass wir auf Gottes Stimme hören und das machen, was er uns sagt.